So, I thought this session to again go do a section that Russell spoke about as a psychologist and talk about it a little bit from my Buddhist perspective, okay? And some of you may have some ideas about this as well. Okay, so he's saying that we have three kinds of emotional systems. He starts the paragraph out by saying, from the perspective of evolutionary psychology, this is the beginning of chapter 12, the second paragraph of chapter 12, from the perspective of evolutionary psychology, the reason we have all of these emotions is that they helped our ancestors survive and pass their genes along to us. That already, I don't know. You know, because the standard thing is that it is, survival of the fittest, and everybody's trying to get their genes into the gene pool because my genes are the best and I want to pass down my genes. Yeah, that's kind of the way it's usually presented, isn't it, by scientists? That's what I hear. And I wonder, I'm not passing my genes on to anybody. And I'm fine with it. Yeah? There's lots of people who do fine in life without passing their genes on. Yeah. So that's one problem I have with this kind of thing. And the second one is that I'm not so sure it's survival of the fittest. His Holiness also often talks about survival of the most cooperative. Yeah? Because it's only if we cooperate that we can survive. If we're always competing with everybody else, we're going to self-destruct. So already, you see the great challenge I had writing a book with a scientist. No, he's really good, but you know, these are the kinds of things that I just wonder about from a Buddhist perspective.
So, ich möchte nochmal über ein paar Stellen über ein Kapitel reden, das also mein Co-Autor geschrieben hat und auch meine Gedanken aus der buddhistischen Perspektive dazu abgeben. Und im Kapitel 12 spricht er also von drei Arten von Emotionen, und da ist das Zitat: aus der Perspektive der Evolutionspsychologie betrachtet, haben wir alle diese Gefühle, weil sie unseren Vorfahren halfen, leben und ihre Gene an uns weiterzugeben. Und da habe ich so meine Probleme schon mit dieser Aussage, weil das ist ja so die gängige Beschreibung. Also im Englischen sagt man Survival of the Fittest, bei uns sagt man das Überleben des Stärkeren, wobei Fittest auch so der Angepasste ist, so am meisten angepasster die Lebensumstände bedeutet. Und seine Heiligkeit, der Dalai Lama, sagt ja auch, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass der Stärkste überlebt, sondern der am besten mit anderen kooperiert. Das ist sozusagen der Punkt. Also es geht hier darum, auch diese Annahme, dass man sozusagen aus der Evolution heraus bestrebt ist, immer seine Gene in den Genpool zu erhalten und weiterzugeben, das ist auch irgendwie so ein bisschen fragwürdig, weil ich gebe zum Beispiel meine Gene nicht in den Genpool oder strebe nicht danach, sie zu erhalten, wie viele andere auch. Mir geht es ganz gut dabei. Also das kann eigentlich nicht das so sein.
Do any of you have that question? Yes.
I studied biology and I must have to object to you. Also ich habe Biologie studiert und wir haben natürlich den Lange auch studiert und wir haben uns als Deutscher natürlich über dieses Wort so weiter als die richtige Translation gestritten. Es ist natürlich spannend für mich zu erleben, dass ein Native Speaker dieses Problem auch hat. Es geht natürlich nicht um das Überleben des Stärkeren, sondern es geht um das Überleben des Alters angepasst, so dass Darwin in seinem Buch natürlich auch ausgeführt ist. Dies, der Titel ist nur etwas unmöglich gewählt. Es geht tatsächlich um den, dass der am besten zusammenarbeitet mit seinen Kollegen. Und es geht natürlich auch nicht darum, seine eigenen Gene unbedingt weiterzugeben, sondern es geht darum, die Art zu erhalten. Das ist ein Unterschied. Und es gibt immer schon auch dieses Tanten- und Onkel-Prinzip in der Genetik, gerade in der Genetik der Menschen, dass halt Leute immer schon auf das Erzeugen eigener Nachkommen verzichtet haben, um der Art, das könnte man jetzt auch eine Art Body Cheater setzen, um halt den anderen zu helfen dabei. Das zum Beispiel auch. Ja genau, also man kann es auch zum Beispiel bei Delfinen und Wahlen sehen, dass sie auf eigene Nachkommen auch verzichten, um halt Tanken zu spielen. Oder Elefanten machen das auch. Das Tanken-Prinzip. Und es gibt auch in der menschlichen Geschichte, also bevor diesen, das zu Zeiten des Matriarchats auch, gibt es ja auch dieses Onkelprinzip, dass viele Männer ja auch gar nicht wussten, ob sie Väter sind oder nicht, und sich immer für den gesamten Nachwuchs eingesetzt haben, weil es könnte ihr Nachwuchs gewesen sein. Das ist vielleicht mal ein Schluss, ja.
He's a study biologist and he wanted to comment on that, what was just said. So first of all, the expression survival of the fittest is in German usually differently translated, or just commonly, commonly in German it is said the survival of the strongest, that's the word in translation. Yeah. Mm-hmm. So, and he also clarifies that it has been in German, often it is a misconception or a misinterpretation. Mm-hmm. So it is survival of the fittest, so who fits in, and it also means the fitting in, who's most adapted, is the mm-hmm. one who cooperates with his colleagues in his kind, is the strongest. And if it's said that the genes are contributed to the gene pool, it means in a biological sense, it's not necessarily the own individual genes, but it is the survival and the prevailing of the certain species mm-hmm. that you're looking to protect your species, your own species. And in terms of not having children, he also says that even also in nature with certain kinds of animals, there's also the so-called aunt and uncle principle, as he named it. I personally don't know it, because I didn't study biology, so I just tried to translate. And that certain animals, for example elephants or dolphins, they do not have their own offspring, but rather refrain from having their own offspring and care for the offspring of the other animals in the group. And in the times of the early matriarchal, yeah, that in that time the men didn't know whether the children of the mother were their children in a biological sense or whether they were the father mm-hmm. or not. So they decided to protect the whole group mm-hmm. because it could have been their children. So that these things, so he tries to clarify.
Oh, thank you, that's very helpful. Yeah, because the way I explained it is kind of the common idea in the US, but it seems like it's not correct. Huh?
Weil so wie ich es dargestellt habe, ist es eben so, wie es so offensichtlich in der Öffentlichkeit normalerweise gesehen wird. Und das ist dann natürlich auch sehr hilfreich, das so zu klären.
Okay. So he says, so from this perspective we can consider human emotions as falling into three different categories. Okay, one, those that evolved to help us detect and respond to perceive threats. Okay. Two, those that evolved to help us pursue goals and acquire the things we need to survive and reproduce, and three, those that evolved to help us feel safe, connected with others, content, and at peace. So we can refer to these as the threat system, the drive system, and the safeness system, respectively.
Von diesem Standpunkt aus gesehen fallen menschliche Emotionen unter drei Kategorien. Diejenigen, die sich entwickelten, um uns zu helfen, wahrgenommene Bedrohungen einzuordnen und darauf zu antworten. Die, die uns helfen sollen, Ziele zu verfolgen und die zu erwerben, welche wir für unser Überleben und unsere Produktion benötigen. Und die, die entstanden sind, damit wir uns sicher fühlen, zufrieden sein und mit uns mit anderen verbinden können. Wir bezeichnen diese drei emotionalen Kategorien als das Bedrohungssystem, das Antriebssystem und das Beruhigungssystem.
Okay. Does that make sense to you as a biologist?
Macht das Sinn?
Yeah. Okay. And so then he goes on to say that the trouble is when the systems are out of balance. And so when we are reacting, when we become obsessively focused on real or perceived threats, and then, you know, become angry and anxious about threats, then we get imbalanced. Or when our drive system is revving up and, you know, too much wanting to go forward and get different things, then that's an imbalance. And so he says, a lot when those things happen, then generating compassion is difficult.
Er fährt dann damit fort, dass dass die Probleme da entstehen, wo diese drei Systeme, die gerade genannt worden sind, nicht in der Balance sind, aus der Balance sind. Also wenn wir zum Beispiel uns zu sehr fokussieren auf reale oder wahrgenommene Bedrohungen und daraus dann Wut entwickeln oder Zorn oder Aggressionen entwickeln, oder wenn das Antriebssystem aus der Balance ist, dass wir dann zu sehr bestimmte Dinge wollen. Und immer wenn das der Fall ist, wenn diese Systeme außerhalb der Balance sind, dann fällt es uns schwer, Mitgefühl zu entwickeln.
Now, I just want to share a few of my thoughts here, because when we see things laid out like this, there's a presumption from, I think, the side of science that self-grasping and self-centeredness are reasonable and they're good and they help protect us and there's no reason to do it. To try and get rid of them, yeah. We just need to make sure they don't get out of hand. Yeah, it seems to me there's that presumption.
Und meine Gedanken hierzu ist, dass es von der Seite der Wissenschaft hier offensichtlich so eine Annahme gibt, eine Grundannahme, und die arbeitet damit, dass Selbstgrasping, dass Greifen nach einem Ich und Ich-Zentriertheit eigentlich eine gute, vernünftige, sinnvolle Geschichte sind, und dass wir eigentlich gar nichts anderes tun müssen, als nur darauf zu achten, dass sie sozusagen nicht über bestimmte Grenzen hinwegspringen, dass sie nicht ausufern.
Yeah. And since nowadays there's a lot of discussion between science and Buddhists, scientists and psychologists, I think it's good to really look at not only how we come together, but also the difference in assumptions that lie behind the different systems, because they're not identical.
Es gibt ja heute sehr viel Austausch, Wissenschaftler mit Buddhisten, Wissenschaftler mit Psychologen und so weiter. Und so gut es auch ist, dass man da miteinander diskutiert, ist es auch sehr wichtig, darauf zu schauen, was eigentlich bei den jeweiligen Positionen für Grundannahmen zugrunde liegen. Und das muss man genau beachten, weil diese Annahmen nicht identisch sind.
Okay. So, for example, you know, here in science, you know, protecting yourself and, you know, the self-grasping, self-centeredness, completely reasonable. from a Buddhist perspective, we're trying to overcome these two, and what we hear in what we read about in the scriptures are examples of people who don't cling on to their body and willingly sacrifice their life for the benefit of other living beings. Whereas from a biological view, mostly, you know, people would say that's nuts.
Also hier haben wir zum Beispiel auf der Seite der Wissenschaft wohl offensichtlich die Ansicht, dass sowas wie Selbstsucht und Selbstzentriertheit etwas auf eine gewisse Weise was Sinnvolles ist, während wir das auf der buddhistischen Seite eigentlich versuchen zu überwinden. Und wir lesen in buddhistischen Schriften auch immer wieder von Leuten, die zum Wohle anderer sogar ihren eigenen Körper hingegeben haben, ihren eigenen Körper geopfert haben. Und auf der Seite der Biologen, der Wissenschaftler würde man dann eigentlich davon sprechen, dass das total verrückt ist.
Ja, yeah. And in psychology, you know, the purpose is to, you know, make it so that the afflictions are not so powerful that they cause a lot of problems in your life. In Buddhism, we're trying to get rid of the afflictions altogether.
Und in der Psychologie ist es eigentlich eher so, da dahingehend zu arbeiten, dass uns die Geistesgifte und die Emotionen nicht vollkommen überwältigen, dass wir sozusagen damit im täglichen Leben klarkommen. Und in der buddhistischen Praxis streben wir ja danach, diese Geistesgifte und diese negativen Emotionen vollständig zu überwinden.
Ja, yeah, so from a Buddhist perspective, you know, all the disturbing emotions are based on wrong conception, yeah, wrong apprehension of the nature of reality, and so thus we want to get rid of all of them. From the psychological view, you know, anger, greed, grief, all these kinds of things are seen as natural emotions, and there's nothing wrong with them. It's just when they get out of whack and they start interfering with other people's well-being. So you see, there's a difference here, yeah?
Und der Unterschied besteht darin, dass es auf der buddhistischen Seite, nach buddhistischer Ansicht, basieren alle diese negativen Emotionen auf einer verzerrten Ansicht über die Realität und über die Natur der Dinge, die wir nicht so erkennen, wie sie sind, wie sie wirklich sind. Und auf der psychologischen Seite werden Dinge wie Schmerz, also Trauer und Gier und solche Sachen eigentlich als etwas grundsätzlich Natürliches angesehen und in sich gar nicht mal so problematisch, sondern es geht eigentlich nur darum, dass ein Problem entsteht dann, wenn sie sozusagen außerhalb ihrer normalen Grenzen gehen und uns das Leben schwer machen. Es geht eigentlich darum, sie hier so nur ein bisschen einzugrenzen.
Also in terms of the remedy for the afflictions, in a therapeutic situation, you tell your story, and it's, you know, depending on the different kinds of therapy, but many of them see the roots of our problems as things that happened in our childhood, you know, and so you tell your childhood story and so on and process that. In Buddhism, they don't care about our childhood. Yeah, it's seen very much as a system of conditionality, as I was explaining yesterday, that we can undo, but it's not necessary to go back and process everything in our childhood.
Was den therapeutischen Ansatz angeht, in der Psychologie, in der westlichen Psychologie, da redet man eben sehr viel davon, dass viele Dinge, die uns negativ beeinflussen, in der Kindheit angelegt sind. Und dann fängt man an zu erzählen, was man dann alles so in der Kindheit erlebt hat und arbeitet die ganze Kindheit auf. Und auf der buddhistischen Seite, wenn es um die buddhistische Seite geht, da ist das völlig egal. Da spielt die Kindheit nicht diese Rolle, sondern es geht um bestimmte Konditionierungen, die man erfahren hat. Und dann geht man sozusagen direkt an diese Konditionierungen ran und arbeitet damit.
So I remember when I first met the Dharma, you know, and I first went to see my teacher privately, I thought, well, you know, I want to tell my story, and he's probably going to want to hear my whole story. Yeah. So I started to tell my story. And he was completely bored and uninterested. I mean, my story, my childhood, everything that happened to me when I was a kid, you know, that's so incredibly crucial and important and suffering. He wasn't interested in it at all. Can you imagine that? Yeah? And I would, like, start to... Well, yeah, that's enough for that
part. Also als ich das dann das erste Mal einen Lehrer hatte und dann das erste Mal mit ihm in so einem Vier-Augen-Gespräch sozusagen zusammen war, hatte ich so das Gefühl eben auch aus dieser Sache heraus, ich muss ihm dann erstmal meine gesamte Lebensgeschichte erzählen. Und dann setzte ich mich hin und ich erzählte ihm meine ganze Lebensgeschichte. Er fand das total langweilig, er war überhaupt nicht daran interessiert und ich habe dann gedacht, wie kann er das nur, das ist doch meine Lebensgeschichte und das ist so unglaublich wichtig und er hatte gar kein Interesse daran.
Yeah, and then if I made a mistake, you know, or not even a mistake, one situation I remember, I was leading a Dharma course and so I was too tired from leading the course to do these pujas that my teacher was doing at night, which he invited some of the students to go to. And I felt so guilty. I thought, if I only had more bodhicitta, I would not only lead the course, I would go to the pujas at night and just sleep a half an hour like my teacher does and be ready to go the next morning. And some, I just lacked compassion. And so I went to my teacher, and, you know, I'm so apologetic. You know, Rinpoche, I feel so bad, I feel so guilty because I don't have enough compassion. And he goes, then? So I say it again, and how bad I feel. And, you know I'm very selfish and not a very good disciple. And he goes, then? Yeah, I mean, again, my feelings, my guilt, my low self-esteem, I'm opening up and I'm wanting some affirmation that I'm not at fault and I'm not a horrible person. And all he does is say, then.
Dharma-Kurs zu leiten, das war sehr anstrengend und deshalb hatte ich auch nicht die Kraft. Dann nachts noch hat mein Lehrer Pujas angeleitet, zu denen ich nicht hingegangen bin, weil ich einfach zu müde war. Und ich habe mich so schlecht dabei gefühlt und habe mir gedacht, ich müsste eigentlich viel mehr Mitgefühl haben, ich müsste viel mehr Bodhicitta haben und ich müsste dann da noch hingehen. Und trotz des anstrengenden Dharma-Kurses, der Kursleitung, musste ich da hingehen. Und dann nur eine halbe Stunde schlafen, so wie das mein Lehrer auch gemacht hat. Und ich fühlte mich so schlecht und so. Und dann bin ich zu meinem Lehrer hingegangen und dann habe ich genau das alles eben vor ihm ausgebreitet und meine eigene Schuld dann eingestanden. Und dann sagte er, na und? Und dann habe ich wieder angefangen und dann habe ich das nochmal erzählt und meine ganze und er sagte wieder, na und? Und ich fühle mich wirklich, das ist doch meine Geschichte, jetzt öffne ich mich hier schon, ich will doch nur ein bisschen Bestätigung für meine Schuld, meine große Schuld. Und er hat da gar nicht drauf reagiert.
Can you imagine?
Ich kann mir das vorstellen.
So, so you see, there's a disconnect here. Well, actually, there's a lot of connection, you know, because the way in the West we look at our childhood, our emotions, you know, our feelings of hurt and neglect and abuse and all of that, that we, you know, concretize and construct a personality around. From a Buddhist view, it's like, eh. You know, why are you concretizing that? Yeah? It's just self-centeredness. It's just self-grasping. Why are you causing yourself so much pain by making that into a concrete identity? Yeah? And so, you know, that's how our teachers see it. I mean, because they've realized bodhicitta, they've realized emptiness, and we're like floored. Yeah? But it really makes you think. Really makes you think.
Und aus der westlichen Sicht heraus schauen wir uns immer unsere Kindheit so ganz genau an und wir sehen die Verletzungen, die wir alle erlitten haben und die Erlebnisse. Und wir machen das, wir verdinglichen das Ganze und machen es immer fester und stabiler und bilden unsere eigene Identität und diese Kindheitserinnerungen herum. Und aus einer buddhistischen Sicht, der buddhistische Sicht, die sagt dann, was soll's? Warum machst du dir so einen Kopf darum? Warum verfestigst du diese Sachen auf diese Art und Weise? Und das ist auch eben die Art und Weise, wie unsere Lehrer darauf reagieren, die Bodhicitta realisiert haben, die Leerheit realisiert haben. Und die holen uns damit sozusagen auf den Boden der Gegenwart zurück. Die ziehen uns dann wieder eben von diesen Sachen herunter. Wir sagen, was soll's eigentlich, diese ganze, das ist alles selbstsüchtig, das ist Selbstzentriertheit, dass wir dann so um diese Kindheitserinnerung so rumkreisen und unsere Identität darum aufbauen.
Okay. Yeah, I mean, it's a big difference. And so if we look at these three systems a little bit more, like the threat system, from a biological viewpoint, the threat system, yes, you know, there's a tiger chasing you, you run away, you know, and it makes complete sense, you know, you're trying to protect your body and, you know, keep yourself alive and, you know, like that. And then if you kill the tiger or whatever, yes, that's completely normal and natural. Get rid of the threat and, you know, you won't be accused in a court of law of manslaughter because it was a viable reason to kill somebody, okay? And then in Buddhism, it completely looks at the situation very differently. You know, when we really go deep, when we just do superficial, our teachers will kind of go along with this ordinary worldly view. But when you really look at it in a deep way, you know, when the tiger's chasing you and you think your life is more important than the tiger's, and all the self-grasping that comes up about, you know, I've got to stay alive, I'm more important than this other being that's trying to kill me, you know, the anger that comes up, the fear, the grasping that comes up. From a Buddhist perspective, these, you know, when you look deeply, these are all signs of afflictions, and they're all dependent on the wrong view of the self-grasping ignorance. Yeah. Whereas from a normal biological view, these things completely make sense.
Wenn wir uns diese drei Systeme nochmal anschauen, das Bedrohungssystem, den Antriebs- und Beruhigungssystem, und wenn wir das Bedrohungssystem nehmen, dann wird man zuerst mal so auf einer konventionellen Ebene sagen, ja, man ist da irgendwo im Dschungel und der Tiger verfolgt einen und man läuft davor weg oder man tötet den Tiger auch, also man eliminiert die Quelle der Bedrohung das ist dann überhaupt kein Problem irgendwie und da würde man auch irgendwie nichts Negatives drüber sagen. Das ist eine völlig normale Reaktion. Aus einer buddhistischen Perspektive, wenn wir unsere Lehrer dazu befragen, dann wird der Lehrer vielleicht auf einer so einer ganz oberflächlichen, konventionellen Ebene erstmal auch so in diese Richtung, dieser Argumentation folgen. Aber wenn wir da tiefer gehen, tiefer in das buddhistische Denken hineingehen, dann sehen wir, dass diese ganze, die Angst, die wir haben und das Greifen nach dem Selbst und die Aggression, die wir dem Tiger gegenüber entwickeln, ein Zeichen für die eigene Ich-Zentriertheit, für die eigene Selbstsucht sind, für Verblendungen sind. Was lässt uns glauben, dass unser Leben wichtiger ist als das des Tigers? Also wenn man eben da sehr tief reinschaut und in tieferen Ebenen reinschaut, kann man sehen, dass das alles Anzeichen für Verblendungen sind.
So I'm not saying that we should just lie down and do the food blessing so the tiger can eat us. You know, I'm not saying that.
Ich sage nicht, dass wir uns dann hinlegen sollen und sozusagen dann uns schön sozusagen herrichten, damit der Tiger uns schön fressen kann.
Yeah, because until you're an Arya Bodhisattva, and can control your rebirth, you're not permitted to do make charity of your body. However, you know, an Arya Bodhisattva is somebody who we respect, who we're trying to become like. And it would be nice, wouldn't it, to get ourselves to the point where we could give our body to the tiger, as the Buddha once did, without any kind of fear or grasping. And to think that it's actually possible to do that, and we can train our mind and gain the realizations to be able to do that.
Wir sind ja auch keine Arya Bodhisattvas, die Kontrolle über ihre eigene Wiedergeburt haben. Und da besteht schon ein Unterschied. Also ein Arya Bodhisattva wäre in der Lage, seinen Körper ohne Problem und ohne Angst sozusagen in so einer Situation herzugeben. Aber das sind wir nicht. Aber es geht ja darum, zu sehen und anzustreben, dass wir dahin kommen wollen, dass wir, und auch das für möglich zu halten, dass wir tatsächlich in so eine solche Fähigkeit kommen, genau dasselbe zu tun.
Ja?
How to deal with this fear? Ich meine, wie geht man mit der Angst um, solange, wenn man noch kein Bodhisattva ist?
How do you deal until you are a Bodhisattva? How do you deal with the fear?
Yeah. You do all the other practices that we're learning now, okay? And in particular, the meditation on emptiness is, you know, very effective. We have to build up our understanding of emptiness. The first time, you know, while we do the meditation, it may not mean anything to us. But if we build up an understanding that begins with, for example, we are not our body. Yeah? Because often we feel very much like, I am my body. Yeah? Or we feel that our body is our possession, and if we lose this body, then we won't have an identity. Yeah? So there's these kinds of assumptions that lie behind this very strong grasping at our body. And yet, if we really deeply look at these assumptions, we can see that they're not accurate, they're not true.
There seems to be a process coming. Mir scheint, das ist ein Prozess, in dem die Angst eher größer wird.
Her impression is that this is a process. Bezieht sich das mit dem Prozess auf die Meditation über die Leerheit? Dass während dieser Meditation she seems that when she is doing the meditation on emptiness, that fear becomes bigger.
That what? Her fear becomes bigger.
The fear becomes bigger. The problem becomes bigger.
That can happen. Because we're challenging our self-centeredness and our self-grasping. And they're not going to say, oh yeah, sure, demolish me. They're going to say, I've been existing from beginningless time and running the show here, and don't you challenge my power.
Yeah, this is
Yeah? Yeah, they fight back. But you see, from a Buddhist context, the self-grasping, the self-centeredness are our real enemies, not external people. From a normal view in psychology or biology, the enemy is something external that's trying to harm us. So it's a big difference there. Yeah.
So, um die ganze Antwort auch noch den ersten Teil vielleicht zu übersetzen. Es geht also darum, in der Zwischenzeit, bis man eben Arya Bodhisattva geworden ist, also erstmal die Übungen, die Praktiken anzuwenden, die wir schon anwenden, und ganz besonders geht es um die Meditation über die Leerheit. Und da eben anzufangen zu untersuchen, wo denn eigentlich die Gründe für die Angst sind. Und oft ist es auch zum Beispiel eben, dass wir, wir hinterfragen die Grundannahme dieser Angst. Und eine der Grundannahmen ist oft, dass ich bin mein eigener Körper. Und deshalb habe ich auch Angst, diesen Körper zu verlieren, weil wenn ich diesen Körper verliere, glaube ich, keine Identität mehr zu haben. Und diese, in der Meditation eben diese Grundannahmen zu hinterfragen, und das ist ein schrittweiser Prozess. In der ersten Zeit wird das uns nicht so viel bedeuten oder wird uns nicht so viel Bedeutung bringen, aber da müssen wir langsam unser Verständnis über die Leerheit und die Selbstlosigkeit eben aufbauen.
There's a lot to think about here.
Okay.
Then I just, when I was thinking about, what Russell calls the system that feels safe and peaceful and relaxed, and yes, very much in Buddhism, we want to feel safe and peaceful and relaxed. The way to attain that from a Buddhist view is very different from a psychological view. Yeah? Because in the psychological view, to feel safe, you want to have, intimate emotional relationships with people and a safe physical environment around you, and not much stress or threats, things like that. From a Buddhist worldview, in samsara, there's no security, the way we think of security. So from a Buddhist view, this wish to be feel completely secure, we may wish that, but we're never going to attain it in samsara. Yeah, why? Because samsara is under the control of afflictions, ignorance, and polluted karma. Yeah, and because we are, us ordinary beings, including in science and biology, we want to make everything fixed, so that things don't change, and that way we feel secure, like if we can have one good solid relationship where it's never going to change. But from a Buddhist viewpoint, things are arising and ceasing every single moment. And actually, from a scientific viewpoint, they'll say the same thing, nothing remains the same in the next moment. So we're actually in a constant state of free fall, and security is relaxing in the free fall instead of trying to create a nice environment around you where you feel safe.
Wenn wir dann zum Beispiel über das, was ein Beruhigungssystem nennt, sprechen, dann geht es ja darum, dass wir auf der buddhistischen Perspektive und von der psychologischen Perspektive unterschiedliche Herangehensweisen haben, wie wir eigentlich dieses Beruhigungssystem aktivieren sozusagen, also wie wir uns eben sicher und zufrieden fühlen.
auch von der normalen, konventionellen Seite her geht es darum, eben Sicherheit zu haben, emotionale Beziehungen zu anderen zu haben, wo wir uns sicher fühlen, auch keine Veränderungen zu haben, also dass die Dinge schön, stabil, geordnet und sicher für uns sind. Und in der buddhistischen Auffassung ist es eigentlich so, dass es ist nichts in Samsara ist sicher, gar nichts. Es ist, die Dinge kommen und gehen permanent und interessanterweise bestätigt das ja auch die Wissenschaft auf einer anderen Ebene, eine andere Form von Wissenschaft, dass die Dinge in einem permanenten Flux sind und sich ständig verändern und dass wir eigentlich in einem konstanten Zustand des freien Falls sind und es für uns darum geht, uns in dieser völlig unsicheren Situation zu entspannen und darüber dann in diese Realisierung in dieses Berührungssystem zu kommen. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen.
Yeah. So in psychology, the purpose is to tweak your samsara, to make it nicer. Yeah. In Buddhism, yes, it's fine to tweak your samsara, but the real purpose is to get us out of samsara, because that's the only way we'll have real security and real confidence and real peace.
Und der Unterschied ist hier, dass wenn wir in der Psychologie schauen, also dann geht es darum, sich, man könnte es übersetzen, Samsara zurechtzubiegen und so lange zurechtzubiegen, bis es einem passt. Und in der buddhistischen Sicht ist es so, dass man zwar auch ein bisschen herumbiegen kann, also, aber letztendlich geht es darum, aus Samsara rauszukommen.
Okay, so in the Dharma is asking us to look at things in a much, much deeper way.
Die Dharma schauen wir in diese Sachen einfach sehr viel tiefer rein.
Okay. Questions, comments?
Fragen, Anmerkungen?
Ich sage es auf Deutsch, maybe Englisch. Could you define the concept of Nirvana? We want to get rid of the samsaric view, mm-hmm, of the world, but how do you define Nirvana?
What can you hold on to after you've gotten rid of Nirvana, after you've gotten rid of samsara?
What
what can you hold on to?
No.
What is Nirvana?
It's very interesting to compare this again with psychotherapy. Mm-hmm. What would be the ideal, okay, ideal state in the Western mm-hmm psychology, and what is the ideal state, ideal Zustand in Buddhistischen?
So the comparison. Also die Frage ist dahingehend, wenn wir im Buddhismus aus Samsara raus wollen, was ist denn dann eigentlich der Vergleich eben zwischen wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist der ideale Zustand auf der buddhistischen Seite und was stritt eigentlich die westliche Psychologie als idealen Zustand an? Ist das die Frage, der Vergleich für beide?
Ja, also ich würde erstmal wie sie das sieht. Man sagt ja auch oft, jenseits Samsara und Nirvana sind eins. Das ist ja noch was anderes. Also weg von Samsara hin wo, aber eigentlich geht es noch weiter. Das wäre gut, das zu erklären.
So she's asking for some explanation on how did you define that? On the one hand you say you want to get out of Samsara and get to Nirvana, mm-hmm, but on the other say that, or often it is said, Samsara and Nirvana are one. So where are you really aiming it, and how do you define that? And then it's also the question of the comparison: where are we aiming it in Western psychology, mm-hmm, as an ideal situation that we want to go to? Yes. And if we talk about Nirvana, on the Buddhist side, what is the ideal situation we are aiming at there?
Okay. So, first of all, in Buddhism, when they say samsara and nirvana are equal, it does not mean that they're the same. Okay? If it meant the same, then we're already in nirvana and there's no reason to practice the path, and then nirvana would be our suffering, miserable state. So saying samsara and nirvana are equal means, from the perspective of the ultimate nature, they are both empty of inherent existence. On a relative level, they're very different.
Wenn wir sagen, wenn gesagt wird, Nirvana und Samsara sind eins, dann heißt das nicht, dass sie identisch sind. Weil wenn sie identisch wären, wären wir schon in Nirvana und bräuchten nicht mehr zu praktizieren. Wenn das gesagt wird, dass sie eins sind, dann heißt das, dann bezieht sich das auf ihre nicht vorhandene inhärente Existenz. Weder Samsara noch Nirvana haben eine Eigennatur aus sich selbst heraus, bestehen aus sich selbst heraus. Und in dieser Art und Weise sind sie gleich.
Okay. There's different ways of talking about Nirvana. One way is, it is the absence of all the, it's the destruction of the afflictions and polluted karma in such a way that they can not arise again. And, so there's a state of peace because we're no longer under the control of these things. That's one way to speak of Nirvana.
Also, es gibt verschiedene Arten und Weisen von Nirvana zu sprechen, und eine davon ist, geht es um die Zerstörung von Karma und Verblendungen, und dass wir einen Zustand des Friedens erreichen, in dem dieses Karma und diese Verblendungen nicht mehr hochkommen.
Another way of speaking of Nirvana is, it's the emptiness, or no, it's the purified aspect of the emptiness of a mind that is completely free from all afflictions and polluted karma. So there, nirvana is an emptiness, actually.
Also, eine andere Art von Nirvana zu sprechen ist, dass es um einen gereinigten Aspekt in der Leerheit des Geistes ist, in der es eben keine Verblendungen mehr gibt.
Then another way of speaking of nirvana is the Mahayana nirvana that we're trying to attain, is what they call non-abiding nirvana. In other words, we don't abide in samsara, and we don't abide in the self-complacent nirvana of an arhat.
Eine andere Form von Nirvana zu sprechen, das ist dann im Mahayana, das ist Mahayana Nirvana, das ist das sogenannte nicht verweilende Nirvana. Das heißt, wir befinden uns weder in Samsara noch in dem persönlich verweilenden Frieden eines Arhat.
Okay, so with non-abiding Nirvana, the non-abiding Nirvana of a Buddha's mind's completely free of all obscurations. And yet a Buddha is able to manifest in the world of polluted beings in order to guide us and lead us.
Das heißt also, wenn wir uns in dem nicht verweilenden Nirvana eines Buddha befinden, dann sind wir einerseits selber, ist unser Geisteskontinuum frei von Verblendungen, vollständig gereinigt, aber wir sind andererseits auch in der Lage, uns in dem Wahrnehmungsbereich gewöhnlichen Lebewesen zu manifestieren, um ihnen zu helfen.
And so that's our ultimate aim.
Und das ist unser Ziel, wo wir hinwollen.
Yeah. In terms of psychology's ultimate aim, do you want to say something?
Ich will etwas Ziel. Maybe not. Ziel der Psychologie sein.
It seems to me it's to, just make somebody comfortable enough so that they are, manage in their life.
Scheint darum zu gehen, yeah. Einfach, dass sich jemand so halbwegs angenehm fühlt, dass er sozusagen mit seinem Leben einfach klarkommt.
Yeah. Okay. Yeah.
I have two questions. Mm-hmm. Maybe I'll say them in German. Die erste Frage, die geht zurück auf den Tiger, die Situation mit dem Tiger. Weil Wir haben ja gelernt, also diejenigen, die am Labyrinth teilgenommen haben, dass es ein kostbares Menschenleben gibt. Und wo es, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war so hoch, wenn eine Schildkröte im Ozean schwimmt und den Kopf durch den Ring steckt, dann wird man als Mensch wiedergeboren. Und als Mensch hat man natürlich auch eine viel größere Möglichkeit, den Dharma zu praktizieren. Ein Tiger hat das vielleicht etwas weniger, weiß ich nicht genau. Ich sehe natürlich auch die Möglichkeit, dass die Tiger eine Wiedergeburt von einer höheren Persönlichkeit sein könnte. Also, aber trotzdem ist ja, ich weiß nicht genau, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, als Tiger wiedergeboren zu werden. Und das Dritte ist, was ist mit Tieren, zum Beispiel wie Motten oder Schädlingen, wenn wir denen gegenüberstehen? Wie ist da die Gleichberechtigung sozusagen aus der buddhistischen Sicht?
Also um das nochmal zu klären, die Frage mit dem Tiger geht dahin, dass man ja argumentieren könnte, dass das menschliche, die kostbare menschliche Existenz in dem Moment etwas wichtiger ist, weil man besser praktizieren kann, was der Tiger ja nicht kann. So there's a two-part question. So it refers, it goes back to the example of the tiger, you know, hunting us in the jungle. And if it was said that, of course, on a Buddhist way, a Buddhist point of view, it is negative to kill the tiger. But we learned in the Lamrim that we have a precious human existence, and there's a very low probability to be born to have that existence. And she refers to this example of the turtle at the back on the bottom of the ocean and sticking its neck through the golden ring. And so as a human, I have much more possibilities to practice the Dharma, while the tiger does not have that. So there's obviously, or she perceives a certain difference in the importance of the two existences, ways of existence, although the tiger could be the rebirth of an important person. And the second part of the question is, if I see a difference in the importance of the existences here, how do I deal with moths and bugs and things like that? Is there also not a difference in the importance of the existence, so to say?
Okay, yeah. So in one way, human life, the Lamrim says human life is very valuable and we should definitely preserve it. But they also say we should preserve it without having infractions of our ethical conduct. And so, you know, to preserve our life and commit by committing a lot of, engaging in a lot of negative behavior in order to preserve our life, yeah, seems contradictory, because if we create a lot of negative karma, then we're creating the cause for a lower rebirth. So what's the use of having a precious human life if all we do is create the cause for a bad rebirth? Okay? So it's this thing in this kind of situation where you really have to evaluate, you know? And okay, if somebody, I mean, I don't think the tiger's such a good example because of, you know, so, you know, somebody's chasing you in a dark alley, yeah, then, you know, I think the thing is to try and be creative in how you deal with dangerous situations. Put it that way, you know, and try and deal with them without getting angry and deliberately wanting to harm somebody. Yeah, you can certainly defend yourself, but try not to be angry about it. Yeah. Okay.
Actually, my second question was about.
Could I just maybe say that? Because it would be easier for me. Oder wird einfacher für mich, jetzt habe ich es auf Englisch gesagt. Also die Antwort erstmal war so weit, dass es natürlich ist, die menschliche Existenz, die kostbare menschliche Existenz, ist das Leben wertvoll und schützenswert. Aber man sollte das Leben auch schützen, ohne die Ethik, die reine Ethik dabei zu verletzen. Weil wenn man die reine Ethik dahingehend verletzt, indem man andere Lebewesen tötet, um sich selber zu schützen, dann legt man ja eigentlich nur die Anlage für eine schlechtere Wiedergeburt. Also was nützt einem dann diese menschliche Existenz, wenn man danach dann in niedere Daseinsbereiche wiedergeboren wird? Also ist das irgendwo widersprüchlich. Vielleicht ist auch das Beispiel mit dem Tiger nicht so das ideale Beispiel. Man kann eben auch zum Beispiel sagen, man wird verfolgt nachts in der dunklen Gasse. Und es geht hier eigentlich darum, man soll sich schon schützen und man muss schon auf sich achten, aber man soll kreativ sein in gefährlichen Situationen und ohne Ärger handeln. Das heißt, man soll sich selbst verteidigen. Man kann sich auch selbst verteidigen, aber das eben im Rahmen sozusagen in angemessener Art und Weise, um sich zu schützen, aber ohne Zorn zu entwickeln und dann zum Beispiel über diesen Schutz, diese Selbstverteidigung hinaus dann vielleicht noch den anderen unnötigerweise zu schädigen, verletzen oder sogar zu töten, wenn es gar nicht notwendig ist, sozusagen, um sich zu schützen. That's the second part of the question.
It's another question about the book. I wondered how you two guys dealt with the two different meanings and how it shows up in the book. I mean, I have only a short moment to have a look into the book. Mm-hmm. So, do you discuss this different meanings in the book? How does it show up, your view to the Buddhist view and the psychological view?
Okay.
Wie wurden diese beiden unterschiedlichen Auffassungen, psychologische, westliche Psychologie und buddhistische Ansicht, wurden die diskutiert und wie manifestiert sich das in dem Buch, diese beiden unterschiedlichen Ansichten?
Okay. Well, we decided that in the book we wouldn't openly challenge each other's views. Yeah, but we would try and talk about what was in common. But of course, in doing that, our two different viewpoints would come out, you know. So we don't kind of say, okay, Russell says this and Chodron says this. But I think when you read it, you know, depending on, you know, your familiarity with the different topics and so on, then you can probably see some of the differences in views.
Also wir haben uns entschieden, da jetzt nicht gegenseitig die gegenseitigen Positionen innerhalb des Buches in Frage zu stellen, sondern uns lieber darauf zu konzentrieren, was wir gemeinsam haben. Aber trotzdem werden dann schon die unterschiedlichen Standpunkte ein bisschen herausgearbeitet und ein bisschen kommen auch zutage gebracht. Und wenn man dann das Buch liest, dann wird man auch so ein bisschen in den einzelnen Kapiteln die Unterschiede auch aufscheinen sehen.
Yeah. We kind of agreed to disagree in the sense, you know, that I firmly believe in rebirth, Russell's not so sure, so I won't make a big deal about rebirth in the book, you know, and he won't make a big deal about you know, the connections between the brain and the mind. Some of the connection, yes, that's very interesting and helpful, but he won't go into a real hardcore science view of it. So, yeah.
Also wir haben uns darauf geeinigt. Wir haben uns darauf geeinigt, ob wir eben nicht einig sind. Also ich bin überzeugt von Wiedergeburt, Russell ist da nicht so sicher. Deshalb werde ich nicht, bin ich nicht in dem Buch so fest auf diese Thema Wiedergeburten eingegangen. Russell dagegen, der sieht so diesen Zusammenhang zwischen eben dem Geist und dem Gehirn und geht da auch so ein bisschen drauf ein, aber nicht auf den ganzen, den richtigen Hardcore-View, wie er in der Wissenschaft gepredigt wird.
Okay. Should we have to stop now?
Oh.
sorry, all the people who didn't get to ask their questions. So let's really rejoice at what we've done this weekend. Again, as an antidote to jealousy. Yeah? Rejoice at what we did as individuals, what the group did. And all the goodness that we created by really expanding our minds and expanding our hearts this weekend. So let's think back on it and have a feeling of rejoice and contentment and satisfaction.
Wir wollen uns wirklich, wir wollen Freude entwickeln, wollen uns daran freuen, was wir selber auch als Gegenmittel gegen den Neid. Wollen wir Freude entwickeln, was wir an gutem Verdienst geschaffen haben, selber in diesen Wochen, was die Gruppe entwickelt hat, was eben andere in der Gruppe entwickelt haben. Und wollen einfach uns daran erinnern, den Geist jetzt nochmal das Wochenende Revue passieren lassen und mit Freude darüber entwickeln.
let's visualize all that merit, all that goodness, as light in the center of our chest that we send out to sentient beings. It touches them and transforms their mind into wisdom and compassion and bodhicitta.
Lassen wieder, wir bestellen uns wieder, dass all dieses Gute, diese positive Energie, dieses Verdienst sich als Licht im Zentrum unserer Brust, im Herzen manifestiert und dann nach außen strahlt und alle Lebewesen erreicht und ihren Geist verwandelt in mehr Weisheit und Mitgefühl und Bodhicitta in ihnen erzeugt.
Due to this merit, may we soon attain the awakened state of Guru Buddha, that we may be able to liberate all sentient beings from their suffering. May the precious Bodhi mind, not yet born or rising, grow. May that born have no decline, but increase forevermore.